FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wie wird aus einer Konferenz ein echtes Erlebnis? Nina Ascheron-Polter im Gespräch mit Verena Schlüppmann, Geschäftsführerin der K5 Future Retail. Heute erfahrt ihr, warum K5 mehr als nur eine Bühne ist und was ein Hidden Peak mit dem Handel zu tun hat.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, heute mit Verena Schlüppmann, Geschäftsführerin der K5. Herzlich willkommen, Verena. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für deine Einladung.
Liebe Verena, bevor wir gleich einsteigen, würde ich gerne einmal dich kennenlernen, dich als Menschen, wer du bist. Wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
Ja, gerne. Ja, Verena, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin 46 Jahre alt, habe einen 14-jährigen Sohn, bin also voll in der Teenagerzeit gerade gefangen, aber auch im positiven Sinn ist ja auch schön, das zu sehen, wenn die Kinder so groß werden. Und ja, wie kam ich zu dem allem, was ich heute mache? Ich habe immer gerne meinen Leitspruch, der mich so ein bisschen treibt, everything happens for a reason. Das heißt, ich habe den einen oder anderen Umweg gemacht in meinem Leben, sei es von Studium dann doch abgebrochen zu verschiedenen Tätigkeiten, die ich schon hatte. Aber letztendlich hat es mich eigentlich immer dahin gebracht, wo ich bin, indem ich immer offen in die Welt gegangen bin und habe dann auch meinen im Endeffekt ersten Job, festen Job beim Gassigehen kennengelernt mit meinem Hund, weil wir einfach immer uns getroffen haben und irgendwann sagte sie, hey, hast du nicht Bock bei uns zu arbeiten? Und ich glaube, das ist das, was mich dann im Endeffekt auch immer getrieben hat. Ich habe ein einziges Mal ein Bewerbungsschreiben gemacht und abgeschickt. Das war an Zooplus, damals für eine Werkstudentenstelle. Damals, also auch beim Vorstellungsgespräch, habe ich Sven Ritter kennengelernt und naja, der Rest ist History, weil wir arbeiten seit dem Zeitpunkt zusammen, also sprich seit 2003 und jetzt sind auch in der Co-Geschäftsführung. Und insofern habe ich mich ehrlich gesagt auch immer sehr viel von meinem Bauchgefühl leiten lassen und auch wenn Dinge mal nicht so cool erschienen oder ich mir auch nie unsicher war, vielleicht ist das jetzt die richtige Entscheidung, habe ich eben immer meinen Bauch entscheiden lassen und der hat mich dann am Ende auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
Jetzt bist du ja nicht nur Geschäftsführerin der K5, du hast auch einen Podcast, den K5 Female in Retail Podcast und du hast auch eine Female Community gegründet. Bevor wir darauf kommen, zunächst einmal, warum heißt die K5 K5?
Warum heißt die K5 K5? Also wir haben ja 2014 im Prinzip die K5 als Konferenz übernommen als Team, also Sven und Christian und ich als Dreiergespann. Ursprünglich wurde die K5 aber ins Leben gerufen von Jochen Krisch, dem sagen Branchenanalysten rund um das Thema Handel, aber vor allem einer der größten Verfechter von E-Commerce, der immer gesagt hat, der stationäre Handel ist tot und E-Commerce ist sozusagen das neue Game. Jetzt wissen wir auch, mittlerweile haben sich natürlich Dinge so ein bisschen verschoben, aber zeitlang ging ja das doch sehr nach oben. Und er hat 2011 das erste Mal an die Konferenz ins Leben gerufen. Er war vorher nur im Prinzip, hat er seinen Blog geschrieben, Exciting Commerce. Und auf K5 kam er, da es im Prinzip das ganze Thema E-Commerce zu dem Zeitpunkt ja noch sehr versteckt war. Aber man hat ja schon gesehen, welches Potenzial da war. Und K5 ist letztendlich genauso ein Berg wie der K2, nur den kennt man nicht so sehr. Und hat auch seinen Alternativnamen und ist genannt der Hidden Peak. Und das war so ein bisschen so seine Inspiration dafür in dieser Analogie von damals E-Commerce 2011. Ne? Wenn man jetzt zurückblickt, da hat sich ja schon viel verändert in der Zeit und so entstand für ihn der Name K5. Kurz und prägnant.
Ja. Also ich finde den Namen auch sehr schön. Ich mag die Berge sehr, von daher ganz toller Name. Genau. Ja, bevor wir auch auf das Programm der diesjährigen K5 eingehen, für Leute, die sich fragen, Mensch, gehe ich denn jetzt zur K5 oder nicht, könntest du einmal die K5 einordnen oder auch abgrenzen? Im Vergleich zum Beispiel zur OMR oder zur Demexco.
Ja, gerne. Also wir werden natürlich tatsächlich immer da mit den beiden, vor allem auch mit der OMR, verglichen. Ich sage dann immer, nee, man kann uns eigentlich, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Das sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Erlebnisse oder auch Gründe, warum man, glaube ich, geht. Wir sehen uns als Fachkonferenz im Endeffekt da. Also das ist, wir haben uns wirklich diesem Thema Handel verschrien. Wir machen nicht stationär, ist natürlich mittlerweile ein Teil. Wir kommen rein aus dem Online-Bereich, aber letztendlich ist es, sagen wir immer, der digitale Handel, weil am Ende alles vernetzt ist. Und was uns anders macht, ist, dass wir eben eher auf diesem seniorigeren Level auch sind. Das heißt, wir haben ein Konzept, 2 Tage, was sehr, wie soll ich sagen, ich nenne es mal so ein bisschen das All-Inclusive-Paket, das Rundum-Sorglos-Paket. Bei uns ist wirklich der Fokus darauf, auf hochwertigen Content, dass du die Gelegenheiten hast, die Leute zu treffen, auch mal in einem ruhigeren Ambiente, dass du dich nicht damit beschäftigen musst, wann kriege ich das nächste Essen, wo muss ich mich anstellen und wo kriege ich was zu trinken her und ist die Toilette besetzt. Also klingt komisch, aber wir glauben fest daran, wenn so die Grundbedürfnisse des Menschen gedeckt sind, dann kannst du halt wirklich dich öffnen für das Business, aber auch vor allem, und das ist mir immer so wichtig, für die Begegnung mit den Menschen. Und das, was daraus dann entsteht, ist halt, dass du mit sehr viel mehr rausgehst, als du reingekommen bist. Nämlich nicht nur zum einen natürlich die Berieselung und den Content von den Bühnen, sondern aber auch durch diese individuellen Gespräche. Und das ist das, wo wir sehr viel, viel, viel auch Energie reinsetzen, das bereitzustellen. Und nichtsdestotrotz sehen wir uns jetzt nicht sagen, ja, geh zu uns oder zu jemand anderen, sondern es hat alles so seine Daseinsberechtigung und eine OMR, wo ich größten Respekt davor habe, weil wir sind ungefähr in der gleichen Zeit auch auf dem Markt. Das heißt, wir kennen uns von früher noch, wo Philipp auch noch ganz klein war mit der OMR. Und ich habe da größten Respekt davor, was sie mit dem Festival machen. Aber es ist ein anderer Ansatz, es ist ein anderer Vibe, der dann letztendlich bei uns dann auch vor Ort ist. Und für all diejenigen, die wirklich diesen Mehrwert sehen und sagen, ich Content auf höchstem Niveau, aber eben auch intensiv 2 Tage auf Begegnungen gehen, da würde ich ja sagen, dass dann ist man bei uns auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
Ja. Wie kuratiert ihr denn euer Programm eigentlich auch? Also wie legt ihr die Themenschwerpunkte fest?
Das ist tatsächlich eine Frage, die auch immer wieder kommt und sagt, wann legen wir das fest und wie wir das machen. Aber es ist tatsächlich ein sehr fließender Prozess, denn letztendlich, wenn man schaut, wie schnell sich der Handel verändert hat, auch in den letzten Jahren durch Ereignisse, durch politische Ereignisse, wirtschaftliche Ereignisse, aber eben auch durch Trends, die plötzlich irgendwo aufkommen. So ist es bei uns auch. Im Endeffekt saugen wir alles auf, was so links und rechts kommt. Wir gehen aber auch natürlich mal den Weg nach draußen. Sven hat letztes Jahr eine Tour nach China gemacht, auch mit ein paar Leuten aus der Branche. Ich glaube, es waren 20 ungefähr. Und dann wirklich, wie so die, früher hat man Studienreise dazu gesagt. Und hat sich halt wirklich mal selber vor Ort angeschaut, sagt, hey, wir können ja nicht immer nur drüber reden, wir müssen auch mal gesehen haben, mal gefühlt haben. Und das ist das, was wir natürlich auch machen, dass wir uns inspirieren lassen auf anderen Events, auch in anderen Ländern, um dann so ein bisschen die Puzzlestücke zusammenzusetzen und zu schauen, wo geht die Reise hin. Und so entsteht am Ende auch das Programm immer relativ kurzfristig, weil wir sagen, du kannst nicht ein Jahr vorher ein Programm festlegen, dann bist du nicht Future Retail.
Um da auch ein bisschen FOMO auszulösen, was genau sind denn die konkreten Themenschwerpunkte? Worauf kann man sich freuen in diesem Jahr?
Ja. Also ich glaube, keine Veranstaltung auf diesem Planeten aktuell kommen auch wir nicht ohne KI aus. Das ist natürlich das Thema, das alle irgendwo beeinflusst. Ich glaube, das sehen wir alle sowohl im privaten, aber auch im beruflichen Bereich. Das tut einfach viel und wir gehen auch davon aus, dass das gerade mit dem Online-Handel sehr viel machen wird und nochmal sehr viel Schwung und Veränderung reinbringen wird. Das Thema China, was ich auch gerade schon angedeutet habe, sehen wir auch nach wie vor als einen wichtigen Aspekt, um sich damit zu beschäftigen. Das heißt nicht zu sagen, oh, da kommt das böse China, sondern eher zu schauen, hey, wo stehen die schon? Was machen die schon? Was kann man denn auch für sich selber mitnehmen als Online-Händler, als stationärer Händler, als Marke? Ja, was passiert da schon, was womöglich irgendwann auch zu uns rüberschwappt? Das heißt auch eben Themen, was dort sehr stark ist, das ganze Thema Creator-Commerce, Social-Commerce. Ja, also natürlich, man kann nicht alles eins zu eins adaptieren auf den deutschen Markt, aber man kann sich, glaube ich, schon das ein oder andere abschauen und mal inspirieren lassen. Deswegen ist das auch das Thema in China, Creator Commerce, Social Commerce. Aber dann natürlich gibt es auch die No-Brainer, die einfach aufs Tagesgeschäft, den Alltag immer wieder beschäftigen. Das ist das Thema Marktplätze. Das ist natürlich auch die Themen rund um alles, um Operations und einfach so die Updates, die wir geben immer zu den, sag ich mal, Big Playern im Markt, die dann immer bei uns auch auf den Bühnen sind und einfach auch noch ein bisschen erzählt. Sei es so ein Lampenwelt oder auch so ein Snox oder so, einfach zu sagen, was sind so deren Impulse gerade für den Markt.
Wenn wir da auch gerne nochmal tiefer einsteigen, auch mit Blick auf die Entwicklung des Handels, weil du ja auch hier nah dran bist. Was sind für dich die großen relevanten Trends der Zukunft, die Deutschland, die Europa im Blick haben sollte?
Ja. Also ich glaube, wie gesagt, aus der Perspektive des klassischen Online-Shops, aber auch der Brand, glaube ich, sollte man jetzt schon sehr genau hinschauen, was ist der eigene USP, wo steht man dafür und wie sehr bleibe ich da wettbewerbsfähig, wenn perspektivisch irgendwelche AI-Agents im Prinzip dann den Shopping-Prozess irgendwo anders hin verlagert haben. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, wo auch nochmal so ein bisschen gezeigt wurde, wie kann das eigentlich theoretisch ausschauen. Ne? Ich rede dann irgendwann mit dem AI-Agent und sage, hey, ich gehe nächste Woche auf eine Hochzeit, ich brauche das und das und dann kriegst du Vorschläge und dann legst du es nur noch per Voice in den Warenkorb und löst deine Bestellung dann aus. Also ich glaube, das ist etwas, wo man einfach jetzt, das weiß man noch nicht, wie es letztendlich aussieht in 5 Jahren. Das ist natürlich alles noch ein bisschen in der Glaskugel. Aber ich finde, man kriegt schon langsam so ein bisschen Gefühl dafür, dass da schon eine größere Veränderung stattfinden kann. Denn am Ende geht ja jeder auf immer noch mehr Convenience. Und ich sage immer, wer kennt es denn nicht, dieses Gefühl, du bist auf einem der großen Retailer online und dann siehst du, hast du gesucht nach, ich sage jetzt mal, blaue Hose und dann siehst du Seite 1 von 2740 und du denkst dir, okay, eigentlich habe ich jetzt schon gar keinen Bock mehr zu suchen. Sondern ich glaube, dass sich da schon viel verändert, dass es eher daraus kommt für alle Produkte, ne? Nicht nur für Fashion, vor allem auch keine Ahnung, Supplements, sei es irgendwelche anderen Gebrauchsgegenstände, dass man einfach mehr nach dem Need irgendwann gehen wird, weil wir anfangen, anders zu fragen. Das ist über ChatGPT fängt ja jeder schon an, sagt, hey, ich habe da folgendes Problem. Bla 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 bla. Und dann sagt dir ChatGPT, ja, das und das könnten die Lösungen sein, das könnten die passenden Produkte zu sein. Also ich glaube, dass sich da so das Suchverhalten des Kunden einfach verändern wird. Und da, glaube ich, sollte man einfach auch jetzt drauf schauen. Und ich bin, nachdem wir es ja selber auch betreiben, glaube ich, dass es wichtig ist, immer stärker jetzt bei der ganzen Automatisierung auch eben am Kunden noch zu bleiben. Also entweder du bist halt so krass groß und automatisiert, dass das einfach nur noch Convenience Commodity ist, dann braucht es auch keine Menschen. Ich meine, bei Amazon interessiert dich nicht, wer das macht oder sonst irgendwas, weil du willst das Ding aber nur schnell nach Hause geliefert haben. Aber bei einem Beauty-Produkt zum Beispiel möchtest du vielleicht dann doch nochmal wissen, ja, wo kommt es wirklich her? Wer steht dahinter? Mit welchem Wert und welcher Haltung? Und da glaube ich, dass man eben einfach auch zukünftig ein bisschen drauf schauen sollte, was man sein möchte und wer man sein möchte und die Nähe zum Kunden eben nicht zu verlieren.
Mhm. Mit Blick auf den Konsumenten bieten sich natürlich auch viele Chancen. Wenn wir nochmal direkt auch schauen mit Blick auf das Konsumentenverhalten, was kannst du hier sagen, wie sich aus deiner Sicht auch Konsumentenverhalten entwickeln wird?
Ja, ich versuche mal so ein bisschen zu schauen, was mein Sohn so macht, weil ich mir denke, ja, der ist zwar jetzt erst 14, aber jetzt eben genau mit dem Blick nach vorne von den nächsten 5 bis 10 Jahre finde ich schon interessant und spannend, weil ich, was ich da beobachte, ist zum einen natürlich diese, wie sagt man, TikTokisierung, ja, das ist schon enorm, was da passiert, an an Markenbekanntheit, an Trends, was darüber entsteht. Das heißt, dass der Konsument, der junge Konsument, der jetzt über dieses TikTok kommt, perspektivisch natürlich sich extrem darüber inspirieren lässt. Ja? Das, was wir jetzt, sag ich mal, eher im höheren Alter, jetzt mit Instagram natürlich, ich meine, jeder Instagram made me buy it, ja, glaube ich, sind wir alle schon mal irgendwo gefangen worden und waren das Opfer. Und deswegen glaube ich, dass dieses Konsumentenverhalten, was schon da ist, sich aber auch noch weiter verstärken wird. Ne? Wir, so wie wir halt früher über die Werbung im Fernsehen gesteuert worden sind, ist es halt nun mal jetzt über Social Media. Und auf der anderen Seite finde ich es aber ganz spannend zu sehen, dass ich schon sehe, dass die junge Generation auch wirklich gerne in den Laden geht, in den stationären Handel. Ich glaube, das kommt gerade auch wieder so ein bisschen zurück, dieses Bummeln, Rumschauen und so. Also eigentlich das, was wir als Teenager auch gemacht haben. Wir hatten keine Online, deswegen mussten wir. Aber jetzt ist das, also diese Kombi von beiden, glaube ich, ist das, was in folgenden Generationen auch mehr kommen wird noch. Also ich nur glaube ich auch daran, dass der stationäre Handel einfach schaffen halt immer noch nicht viele, einfach eine geile Experience zu machen. Es ist immer noch sehr oft sehr, sehr einfach gestrickt, sehr uncool. Man fühlt sich als Kundin nicht so richtig wohl. Und da gibt es ja schon, gibt ja ein paar Unternehmen, die zum Beispiel auch explizit diese jungen Leute schon jetzt reinziehen, die sagen, hey, es ist okay, dass der 14-Jährige bei mir in der Filiale hängt. Ich glaube, Snipes, die haben da auch wirklich so eine Policy und sagen, es ist okay, wenn die da so ein bisschen rumlungern. Weil das sind halt die dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren bei uns auch weiterhin kaufen. Oder die ihre Eltern dann hinschleppen und sagen, hier habe ich meinen Schuh gesehen und sowas. Also ich glaube, das ist so das Konsumentenverhalten, wo ich sage, ich glaube, letztendlich, du musst halt präsent sein auf den entsprechenden Social-Kanälen für die Generation oder für die du da ansprichst, für den Konsumenten, den du ansprichst, für deine Zielgruppe. Aber ich glaube, nur online ist auch eine Herausforderung. Man sieht ja auch, wie viele reine Online da mittlerweile Pop-Up-Stores irgendwo machen, weil es halt nochmal ein anderes Vertrauensverhältnis irgendwie dann am Ende bringt.
Ja. Da hast du tatsächlich auch schon meine Anschlussfrage vorweggenommen, weil genau dieser Aspekt, das ist natürlich auch eine starke Digitalisierung, dann ja auch eine Rückkehr einleiten kann, dass man eben gerne auch mal digital detoxen möchte, dass man gerne auch den stationären Einkauf wieder forcieren möchte, sind ja da durchaus auch Resultate. Ich würde gerne nochmal auf dein Engagement im Bereich von Frauen tatsächlich gerne schauen, also auch mit Blick auf deinen Podcast, mit Blick auf die Community. Was wäre hier da für dich der Anlass, das zu forcieren?
Also ursprünglich tatsächlich, was so gestartet sind wir hatten vor Corona, haben wir schon mal Female Breakfasts gemacht. Und das war wirklich in diesen, wir haben zweimal gemacht, zwar in diesen Monaten, bevor dann der Lockdown kam. Letztendlich kam der ursprüngliche Impuls daher, dass wir auf den Bühnen natürlich auch sehr männlich dominiert waren und letztendlich aber auch das Problem hatten, es wird immer sehr viel kritisiert und sagt, es gibt keine Frauen, das stimmt nicht. Stimmt aber leider schon. Also da gehe ich auch gerne mal ins Gespräch, weil es gibt natürlich gibt's viele Frauen, darum geht's nicht, aber du musst ja, also auch als Veranstalter musst du ja ein entsprechendes Programm für deine Zielgruppe machen. Das heißt, es muss ja auch passen und muss eine Inspiration sein für die anderen und so weiter. Und da waren wir, hat sich jetzt mittlerweile zum Glück auch stark verändert, aber als wir angefangen haben 2014, war das einfach extrem männlich dominiert. Und Jochen damals schon war da auch wirklich noch schon, muss man sagen, einfach auch jemand, der da sehr proaktiv immer gesagt hat, sagt, hey, ihr seid doch Frauen, ihr müsst sie doch irgendwie kriegen, ja, und schauen und auch überhaupt mal darauf aufmerksam werden, wen gibt's denn da alles. Und das war so ein bisschen der Impuls, dass wir gesagt haben, ja, lass doch mal schauen, was wir über so Aktivitäten wie eben so Frühstück oder sowas einfach auch nochmal schaffen können. Und so kam es letztendlich auch dazu, dass wir den Female Retail Podcast ins Leben gerufen haben, um da zum einen, weil wir einfach Spaß dran hatten, das zu machen, in den Austausch zu gehen, in die Gespräche zu gehen. Aber es war auch eine schöne Gelegenheit, um Frauen sozusagen ans Mikro zu holen. Und das ist nämlich noch eine kleinere Hürde, als auf die große Bühne zu gehen. wir auch viele Frauen erlebt haben, die gesagt haben, ah, nee, Bühne weiß ich nicht, das traue ich mir nicht zu oder was habe ich denn da schon zu reden. Aber in dem Podcast haben wir es bekommen und wir haben ganz, ganz oft die Geschichte jetzt gehabt, dass wir Frauen bei uns im Podcast hatten und danach sind sie bei uns auf die Bühnen gegangen. Weil dann einfach auch natürlich das schon mal so dieses Gute, du hast selber vorhin gesagt, es gibt viele die Gäste, die einfach auch selbst bei einer Podcast-Aufnahme ganz nervös sind und aufgeregt sind. Und jetzt kann man das ja mal hochpotenzieren, wie sich das dann halt anfühlt, auf eine große Bühne zu gehen. Ist ja auch nachvollziehbar. Und ja, und das war letztendlich der Ursprung, das aus ein bisschen aus Eigenbedarf und zu sagen, hey, da muss doch was möglich sein, um das zu verändern. Und auch zu sagen, hey, lass uns doch mal schauen, wie auch da gibt es so viele tolle Frauen, die man einfach auch sichtbar machen kann durch so einen Podcast. Und das, wir haben wirklich ja von Tina Müller bis zu ganz, ganz jungen Gründerinnen, die gerade erst angefangen, auch wirklich die ganze Bandbreite immer schon bei uns gehabt. Wir haben gesagt, wir wollen genau bewusst das machen. Wir wollen auch zeigen, es gibt ganz verschiedene berufliche Wege, persönliche Wege. Es gibt nicht den Karriereweg und du musst das machen, sondern es gibt eben sehr viele individuelle Wege und keiner ist besser oder schlechter als der andere. Und das, worauf du angesprochen hast oder erwähnt hast, schon die Female Circle Community, die wir dann letztes Jahr im Herbst gelauncht haben. Das lag ehrlich gesagt schon lange in der Schublade, aber wie es so ist, ist es dann auch, ne, es ist die Zeit, die rennt davon und wir haben natürlich jetzt auch nicht wenig zu tun mit unserer Konferenz und all unseren anderen Formaten und Podcasts und Meetups, die wir haben. Und trotzdem haben wir gespürt, irgendwie braucht es was oder wollen wir auch die Plattform noch bieten, dass Frauen im Handel sich vernetzen. Also es gibt ja sehr viele Female-Netzwerke und wir haben uns diese Frage dann auch öfters gestellt, brauchen wir das überhaupt? Braucht es noch ein Female-Netzwerk? Haben wir gesagt, nee, aber das ist wirklich dieses Frauen im Handel, ist das verbindende Element. Und dann ist es ehrlich gesagt in einer Nacht- und Nebel-Aktion gesagt, komm, now or never, jetzt machen wir es. Haben die WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen und sind mittlerweile bei 450 Frauen in der Gruppe und haben gesehen, dass das einfach, es war mehr als überfällig, dass wir da diese Plattform geboten haben für die Frauen. Und jetzt läuft es auch von alleine. Also jetzt ist das auch so eine Eigendynamik, die entstanden ist. Und das freut uns natürlich sehr, weil wir merken, dass das letztendlich schafft so viel mehr Empowerment, wenn man sich untereinander hebt, als wenn das nur von außen so ein bisschen Einzelne sagen, ja, jetzt nehme ich da mal eine Frau auf eine Bühne. Nee, es muss aus sich raus, muss die Kraft kommen.
Total, ja. Und ich finde, es ist auch nochmal eine besondere Kraft, wenn eben auch Frauen sich supporten.
Ja.
Ohne jetzt, wie gesagt, Männer kategorisch auszuschließen, aber ich finde, das ist immer ein besonderer Zauber. Zu dem Podcast noch der eine Fun-Fact, wenn ich richtig informiert bin, der wird ja auch nur von Frauen produziert.
Behind the scenes mal, wir sind rund 20 Leute, also sind ein bisschen mehr noch mit externen sowas, aber wir sind immer 17 Frauen und 5 Männer. Also bei uns sind die Männer sehr in der Unterzahl. Und ja, das ist uns tatsächlich, ehrlich gesagt, erst sehr spät aufgefallen, dass wir gesagt haben, Mensch, ja, also auch der Podcast wird komplett ist in weiblicher Hand, wirklich von Schritt 1 bis Schritt 10, sage ich mal. Das ist dann eigentlich dann schon mal richtig cool.
Und sag mal, dein weibliches Engagement, so nenn ich es mal, inwieweit hat sich das eigentlich auch bei den Gästezahlen wiedergespiegelt? Würdest du sagen, dass dadurch die K5 auch insgesamt nochmal weiblicher geworden ist?
Ja, würde ich schon sagen. Also über die letzten Jahre, also ich würde sagen, wir sind, ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen von diesem Jahr noch nicht, aber letztes Jahr waren wir noch nicht ganz 50-50, aber es war wirklich so 46% oder 47% Frauen und entsprechend Männer. Also das heißt, wir waren schon ganz nah jetzt am 50-50 dran und das würde ich sagen, das hat sich schon ausgezahlt. Einfach, was natürlich jetzt auch entsteht, ist, dass das, also ich glaube, mein Eindruck ist, ein Mann hat das vielleicht, weiß ich nicht, mehr gelernt oder ist einfach da vielleicht auch anders. Der geht halt auch gerne alleine irgendwo hin und dann sagt, ja, das ist mein Job und dann mache ich das und so. Und jetzt durch diese Vernetzung der Frauen untereinander, es fühlt sich halt auch besser an, auf eine Veranstaltung zu gehen, wenn du weißt, ja, ich kenne da ja schon mindestens noch 15 andere Frauen und bin da fühle mich da dann sicherer. Und ich glaube, das hat dazu auch beigetragen, dass jetzt da auch so eine Vorfreude schon ist. Wir machen auch vor Ort wieder so ein Female Circle Treffen, wo wir dann nochmal sagt, hey, hier kannst du dich dann nochmal wirklich treffen und vernetzen. Und das würde ich schon sagen, dass das dazu beigetragen hat. Und dadurch, dass wir natürlich auch ein so großes Frauenteam sind, das tut auch noch seinen Rest dazu.
Ja. Vorfreude ist da auch nochmal ein schönes Stichwort. Worauf freust du dich am allermeisten auf der Konferenz, die ja jetzt bald stattfindet?
Die jetzt schon bald stattfindet, ja, ist nicht mehr lange hin. Am meisten freue ich mich, also von, wenn man jetzt sagt, um was es geht, also ich freue mich natürlich, ich bin gespannt auf bestimmte Programmpunkte und sowas, aber vom, ich bin, wie ich ja schon gesagt habe, eigentlich bin so ein Bauchmensch, ja, ein intuitiver Entscheider auch. Und für mich ist einfach das wahnsinnig erfüllendes Gefühl, das zu sehen, dass diese Menschen alle sich die Zeit nehmen, um diese 2 Tage da zu kommen und wir das diesen Raum bereitstellen dürfen, wo sich Menschen begegnen können. Und die dann eben mit lachenden Gesichtern durch die 2 Tage gehen, die danach kommen und sagen, hey, das war richtig gut für mich. Und das ist, da geht es mir nicht um, da das Lob zu bekommen, zu sagen, das habt ihr gut gemacht, sondern dass die für sich eine gute Zeit hatten. Und das ist das, worauf ich mich eigentlich immer am meisten freue. Das mag ich auch im Kleinen, aber es ist auf der Konferenz natürlich nochmal eine besondere Atmosphäre, die einfach entsteht. Und so für mich persönlich natürlich der besonderste Moment ist natürlich der Kickoff, wenn wir starten am ersten Tag morgens und auf die Bühne gehen und der Intro-Trailer gelaufen ist. Das ist wirklich, das ist so total emotional, weil du halt einfach am Ende ein Jahr wieder darauf hingearbeitet hast, auf diesen Moment. Und du weißt bis sehr kurz vorher nicht, kommen wieder alle, kommen genügend Aussteller, geht dein Budget auf? Ich meine, das Ganze hat ja auch einen Business-Aspekt, müssen ja auch die Firma davon bezahlen oder das ganze Jahr davon bezahlen. Und das ist dann schon so ein Moment, der dann besonders ist, wenn man da das erste Mal auf die Bühne geht.
Ja, das ist eine absolut große Leistung und nein, also ich finde ganz toll, was du und ihr da schafft. Von daher vielen herzlichen Dank, auch vielen Dank für das Gespräch, liebe Rebecca.
Ja, danke dir für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dann bis bald.
Bis bald.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.